Weg, der in den Tag führt. Ein Roman aus der Welt von Brautschau. Teil 1. Karukora. Diese Geschichte spielt im Sommer vor den Ereignissen, von denen der Roman Meister Siebenharts Geheimnis erzählt. Drittes Kapitel, Teil 1, der Prinz und das Räubermädchen. Zu Anfang war die Wüste einsam und tot. Die großen Schlachten waren geschlagen, die Waffenkammern leer. Die Knochen der Streitenden bleichten in der Sonne und ihre Rüstungen zerrieb der Wind zu feinem Staub. Die alten Städte der Vorgänger schluckte der Sand der Zeit. Kein Leben war mehr. Gleichgültig, ob Mensch oder Tier, wer nicht rechtzeitig auf die Nordseite des großen Walls geflohen war, der Herr des Krieges unter seinem Leichentuch aus Feuer und Gift erstickt. Nur der ewige Marat, der heilige Strom, den die Vorgänger Dunar nannten, er allein durchschritt eilig, wie vom Grauen, das links und rechts seines Weges lag, gejagt, die grausame Hitze der toten Wüste auf seinem Weg von seinen verwunschenen Quellen jenseits der bewohnten Welt bis hin zu den Gestaden des südlichen Meeres, in das er noch heute seine Manneskraft ergießt. Der Marat war die einzige Schlagader des Lebens in einer zerstörten, gequälten Welt. Auf seinem Blut, seinen warmen, fischreichen Wassern, getragen vom Puls seiner Wellen, gelangten die Enkel der Flüchtlinge nach 3x3 Generationen wieder heim in das Land, das ihnen die Allmächtige in den Tagen nach Manis Fall, zu jener Zeit, als sie noch wie ein Mensch unter uns Sterblichen wanderte, verheißen hatte. Der Erste, der diesen von der Göttin mit ihren Tränen gesegneten Boden 25x25 Jahre nach der Dreikönigsschlacht von Hosberg wieder betrat, jenen Ort, den wir heute unsere Heimat nennen, dessen Name ist uns nicht überliefert. Er war der Beginn, der erste Herrscher, den sie den Namenlosen nannten. Wie es in Marajas Schriftrolle vorhergesagt war, fiel all das Land, das er in 10 Tagen mit seinem feurigen Pferd umrunden konnte, in seinen Besitz. Auf diese Weise trotzte er mit seinen Gefährten der Wüste erneut die Heimat ab, die er seinem Volk schenken wollte. An dem am Delta des Marats gelegenen Lagerplatz, von dem er mit seinem Streitross zur Umrundung seines verheißenen Landes aufgebrochen war, gründete er seine Hauptstadt. Das Juwel der Sonne, das geheiligte Karukora, das Türme und Paläste reiche, dessen Anblick den Neidern den Tag vergällt. So erzählen es die ersten Annalen und so ist es wahr. Der Namenlose lag fruchtbar bei seinen Frauen, zeugte ungezählte Nachkommen und gründete die glorreiche Bing-Dynastie. Durch die 12 seiner Herrlichkeit nachfolgenden Namenlosen wurde unsere Heimat zu dem einzigartigen Edelstein geschliffen, der noch heute und für immer am Ufer des Marats glänzt. Karukora, die eine Stadt. Sie ist ein Denkmal zugleich für das Leben, den Reichtum und den Frieden, existiert sie doch inmitten von Tod, Hunger und einem Krieg im Osten, der niemals enden wird. Selin erlaubte sich einen etwas lauteren Seufzer und erntete dafür einen bösen Blick seines Großvaters, der sofort wie beleidigt verstummte. Der Enkel hatte gehofft, Alice würde die traditionelle getragene Einleitung zu seiner Geschichte, die er ihm offenbar unbedingt erzählen wollte, unter den Tisch fallen lassen und gleich mit ihrer Handlung beginnen. Denn die Erwähnung der sagenhaften Bing-Dynastie, mit der die Historie der Stadt Karukora im Nebel vergangenen Vorzeit begann, erinnerte ihn nur daran, dass er deren Herrscher und ihre Biografien ebenfalls noch nicht vollkommen auswendig herunterleiern konnte. Die Abfolge dieser Regentschaften war auch äußerst umstritten, das Thema vieler gelehrter und spitzfindiger Pamphlete, deren Lektüre ihm schon einige Kopfschmerzen bereitet hatte. Die Frühzeit des Reiches war nur lückenhaft überliefert. Wenn es wirklich nur 12 Namenlose gewesen waren, bis Seidenschal, der letzte des Bing-Geschlechts, von Bluthand, dem ersten Herrscher der barbarischen Song-Dynastie, abgelöst wurde, mussten einige von ihren Herrschern über 200 Jahre alt geworden sein. Ihre heilige Zwölferzahl hatte vermutlich mythologische Gründe und war eines der kompliziertesten Aufsatzthemen bei der alljährlichen Al-Bekir-Prüfung. Außerdem waren Alice und Selin ja unter sich und der Großvater saß nicht auf seinem fadenscheinigen Rednerteppich mitten im Basar, wo solch ein ausgedehnter Beginn dafür sorgte, dass sich das vom Alltäglichen abgelenkte Publikum langsam beruhigte und sich auf die Geschichte und die Zeit, in der sie sich ereignet hatte, einstimmen konnte. Die einleitende Lobpreisung des ersten Namenlosen in der Stadt Karukora gehörte zu den wenigen Regeln, die das Gesetz dem Märchenerzähler vorschrieb, wenn er in den bürgerlichen Vierteln seine Kunst vorführte. Ansonsten war der Redner recht frei in dem, was er sagen durfte. Es war ihm sogar bis zu einem gewissen Grad erlaubt, mit Hilfe von Allegorien und Fabeln versteckte Kritik an den herrschenden Verhältnissen zu üben. Es sei denn, er sprach bei Hofe oder gar vor dem Bischra. Dann waren die Regeln, welche Sage erzählt werden durfte und welche man besser für sich behielt, äußerst streng. Eine Missachtung zog harte Strafen nach sich. Muha hätte ein Lied davon singen können, wenn er noch dazu in der Lage gewesen wäre. Weshalb Alice hier in seinen eigenen vier Wänden die althergebrachten Formen respektierte und eine lange Einleitung vor seine Erzählung setzte, wollte Selin, dem die fortschreitende Zeit unter den Nägeln brannte, nicht einsehen. Aber er senkte ergeben unter dem strafenden Blick des Großvaters die Augen. Vielleicht hatte dieser in den vielen Jahren, in denen er schon in seinem Handwerk nachging, die Regeln so verinnerlicht, dass er gar nicht anders konnte. Vielleicht übte er auch bereits seinen Vortrag, den er heute Abend bei dem Fest halten wollte. Sirtis jedenfalls nutzte die Gelegenheit. Sie brachte während der kurzen Pause in kleinen Gläsern süße und heiße Pfefferminztee, in dem ein paar Kardamomsamen schwammen. Offenbar hatte sie, wie Selin vorher, vor dem Vorhang gelauscht und auf eine Unterbrechung gewartet. Nachdem sie das Getränk verteilt hatte, machte sie keine Anstalten, den Raum zu verlassen, sondern setzte sich zu Füßen ihres Vaters auf den Boden. Alice beachtete sie nicht weiter, nippte an seinem Glas und fuhr dann nach kurzem Besinnen fort. Diese Geschichte hat mir mein Vater erzählt, der sie wiederum von seinem ins Ohr geflüstert bekam. Sie ist von Generationen auf Generationen in unserer Familie weitergereicht worden. Sie ist ein Erbe wie die Halskette des Bären, die du trägst, Selin. Nun höre du sie. Und vielleicht wirst du sie eines Tages deinen Kindern erzählen. Wovon ich berichten werde, begab sich in einer sternenklaren, hellen Frühlingsnacht, deren milde Luft vom Duft der tausend Hyazinthen des nahen Maraya-Gartens geschwängert war. Er hatte sich wie eine betäubende Wolke auf das Juwel der Wüste herabgesenkt. Der namenlose Herrscher, den die Geschichtsschreiber Seidenschal nennen, regierte noch nicht vom Elfenbeinpalast aus über Karukora, denn dieser war ja noch lange nicht erbaut. Sein Regierungssitz bestand in jenen bescheideneren Tagen aus eleganten und luftigen Holzhäusern und gepflegten Parkanlagen, die von einer befestigten und von grimmigen Soldaten bewachten Mauer umgeben waren. Sie bildeten auf dem südlichen Hügel, auf dem heute noch die Kasernen der Treuwacht stehen, eine kleine verbotene Stadt inmitten von Karukora. Dort lebte Seidenschal mit seinen Frauen und Nebenfrauen, seinen Kindern, seinem Hofstaat und seinen Eunuchen in Glück und Zufriedenheit. Allein dem Wesir und seltenen hohen Gästen war es gestattet, den Thronsaal des Herrschers zu betreten, sich in der Gunst seiner Gnade zu sonnen und seine milden Befehle entgegenzunehmen. Auch wenn sich im Westen bereits wie drohende Gewitterwolken die Barbarenstämme unter Seferedo Sud, einem Nachkommen des legendären Eroberers und Kaisers Turini Sud, zusammenrotteten und Spione und begehrliche Blicke in den reichen Osten sandten, war der Himmel über Karukora noch voller Sonne und frei. Das Zeitalter des Seidenschals war ein glückliches und friedvolles für das Juwel Amarat. In jenen letzten Jahren der Bing-Dynastie, bevor sie der Sturmwind aus dem Westen wie achtlos am geöffneten Fenster liegen gelassene Papierfetzen mit sich riss und davonwirbelte, erreichten die Kunst und die Kultur eine Höhe, die erst 1500 Jahre später unter den Prächtigen eine Wiedergeburt erleben sollten. In jener Nacht, von der ich berichten will, war jedoch noch nichts von den Ereignissen zu spüren, die Karukora bald wie eine tödliche Seuche heimsuchen würden. Eitles, blindes Glück, Reichtum und Selbstzufriedenheit bildeten die Ruhenkissen der Menschen, auf denen sie bequem ihre Tage und Nächte verbrachten. Sogar den Soldaten der Treuwacht, die auf den Zinnen der Mauer den verbotenen Palast beschützten, fielen die Augen zu und sie träumten an ihren Waffen gelehnt in die Dunkelheit. Allein der älteste Sohn des Namenlosen, der einst seinen Thron übernehmen und in seinem Sinne weiterführen sollte, konnte nicht schlafen. Den jungen Mann hielten die Gedanken an ein Geheimnis wach, das er noch in dieser Nacht lösen wollte, ja lösen musste. Deshalb hatte er seiner Umgebung nur vorgespielt, er würde ruhen. Er hatte sich frühzeitig in seine Gemächer zurückgezogen und starrte sehnsuchtsvoll aus den Fenstern zu den Sternen empor, suchte vergeblich in den glitzernden Tränen der Maria nach den Konturen eines lieblichen Antlitzes, das ihm nicht aus dem Sinn und aus dem Herzen weichen wollte. Diese Beschäftigung hielt den Prinzen so lange wach, bis ihn die gleichmäßigen Atemzüge seines Kammerdieners Deris, der auf einer Strohmatratze direkt vor der Tür lag, davon überzeugten, dass dieser endlich ebenfalls eingeschlafen war. Der Prinz kleidete sich eilig und leise an, denn er wusste, sein Diener hatte nur einen leichten Schlaf. Deris war von klein an daran gewöhnt, auf alle Geräusche zu achten, die aus den Räumen seines Herrn klangen, um ihm jeden Wunsch erfüllen zu können, bevor dieser ihn aussprechen oder auch nur denken konnte. Heute jedoch war dem Prinzen diese Aufmerksamkeit lästig. Er brauchte keine Begleitung oder Hilfe. Was er unternehmen wollte, das konnte er nur ganz allein tun. Deshalb trat der Prinz auch nicht aus der Vordertür, sondern schwang sich auf die Brüstung des Fensters seiner Schlafkammer und hängte seine Beine ins Freie. Er lauschte, aber seine Sorge war unnötig. Er hatte niemanden geweckt und auf sich aufmerksam gemacht. Also ließ sich der Prinz vorsichtig auf den Erdboden herab, der nur wenige Fuß unter seinem Fenster war. Das Gras der Rasenanlage vor dem Gebäude dämpfte seine Schritte. Die dichten, mannshohen Bambusbüsche warfen dunkle Schatten und er konnte ohne Probleme in sie tauchen und sich unbemerkt an zwei schläfrigen Wachen vorbeischleichen. Die beiden bewachten die einzige Brücke, die über einen breiten Kanal hinweg zum Haremspalast des Namenlosen führte. In diesem Meer, einem Gefängnis aus einem Palast ähnelnden Gebäude, waren die gesamte Familie des Herrschers und deren Bedienstete untergebracht. Dann wurde der geheime Ausflug des Thronfolgers etwas unbequemer. Der Prinz kletterte über einen niedrigen Zaun, der den Park von dem Kanal abtrennte. Für einen Erwachsenen war er freilich kein Hindernis, er sollte nur dafür sorgen, dass der Nachwuchs des Namenlosen nicht beim Spielen zu nah an den Rand des Kanals kam und zufällig in ihn fiel. Genau dies hatte aber nun der Prinz vor. Er ließ sich so geräuschlos wie möglich in das jetzt im Frühling noch ordentlich kalte und unheimliche schwarze Wasser des Grabens gleiten, der das Areal umschloss und von dem ein Seitenarm zum Regierungssitz abfloss. Nur auf diesem Weg wird es ihm gelingen, den Harem unbemerkt zu verlassen und sich im schulterhohen Wasser treiben lassend dem Seerosenteich zu nähern, der sein erstes Ziel war. Von ihm aus konnte er mit ein wenig Kletterei einen Balkon erreichen, der sich an der Rückfront des Thronsaals befand. Bis zu diesem Punkt hatte der Prinz bei Tag seine Route ausgekundschaftet. Stand er aber einmal auf dem Balkon, dann musste er sich auf sein Glück und auf seine Geschicklichkeit verlassen. Der Boden des Wassergrabens war glitschiger, als der Prinz erwartet hatte, und er brauchte wesentlich mehr Zeit, den Seerosenteich zu erreichen, als er dafür eingeplant hatte. Ihn an seinem Beckenrand zu queren und dann auf den Balkon im ersten Stock zu klettern, war für den in vielen Kampfkünsten ausgebildeten und jeden Tag seine Muskelkraft und seine Geschicklichkeit übenden Jüngling nicht weiter schwierig. Arabeske Verzierungen an der Hauswand halfen ihm dabei. Tropfend und frierend stand er bald vor der Tür, die ins Innere des Gebäudes führte. Es beherbergte neben dem das Erdgeschoss ausfüllenden Thronsaal im oberen Stockwerk noch eine verwirrende Anzahl an weiteren Räumen und Gängen. Von ihnen war der Theatersaal der weitaus größte. Diesen wollte der Prinz über den Balkon erreichen, denn dort drinnen stand sein ersehntes Ziel. Durch das durchbrochene Schnitzwerk der Tür konnte er ins Innere spähen und erblickte tatsächlich auf der düsteren Bühne des großen, durch wenige Laternen nur unzureichend ausgeleuchteten Raumes eine undeutliche, kupferfarben glänzende Gestalt, nach deren Nähe er sich so sehnte, dass er das Dunkel der Nacht ausnutzte, sie heimlich aufzusuchen. Aber der Eingang war versperrt. Der Prinz sah hinauf zum Firmament, suchte den Morgenstern, den heimlichen Freund der Liebenden und Hoffenden. Er fand ihn nicht, denn sein bleiches Licht hatte sich noch nicht über den Horizont erhoben. Ihm blieb ein wenig Zeit und die musste er nutzen. Der Großvater schwieg und Selin rutschte auf der Fensterbank hin und her. Ihm ging es wie dem Prinzen in der bislang langweiligen und konventionellen Geschichte. Seine Zeit wurde knapp. Hoffentlich kam Alice bald zum Punkt. Ein edler Prinz, ein Geheimnis, wie war das doch alles vorhersehbar und wenig originell. Jetzt fehlte noch ein Widersacher, am besten einer, der zaubern konnte oder über einen gefährlichen Golem befehligte. Dann noch die unschuldige Schönheit, die der Prinz aus den Händen des Bösen rettete. Sie sinken sich weinend in die Arme, fallen vor lauter Glück in Ohnmacht und die Allerbarmerin segnet ihre reiche Nachkommenschaft. Sie leben glücklich und zufrieden, bis der Tod, der Zerstörer aller Freuden und Feind aller Liebenden zwischen sie tritt. Selin hatte ungezählte Varianten dieses Märchens gehört und sie langweilten ihn alle. Er wartete ungeduldig auf die Fortsetzung. Doch Alice nippte zuerst ein paar Mal genüsslich an seinem süßen Tee und bedachte den ungeduldigen jungen Mann anschließend mit einem langen, ironischen Blick, bevor er sich dazu herabließ, in seiner Erzählung fortzufahren. Verzweifelt drückte der Prinz nun mit seinem Arm gegen die dünne Tür, presste sich mit seiner ganzen Körperkraft gegen sie. Und siehe da, sie wehrte sich gegen seine Anstrengungen halbherzig und knirschte nur ein wenig mürrisch, dann gelang es ihm, sie aufzupressen. Es gab ein lautes Knacken, anschließend sprang die Tür halb aus ihren Angeln gerissen nach innen und der Prinz stolperte einen Schritt in den Raum hinein, auf die Galerie, die oberhalb der Sitzreihen in einem Halbrund zu den seitlichen Plätzen und zur meist unbenutzten und abgeschlossenen herrscherlichen Tribüne führte. Seidenschal war ganz im Gegensatz zu seinem Sohn kein großer Freund der eitlen Schauspielkunst. Der Prinz hielt den Atem an. Hoffentlich hatte niemand den Lärm gehört. Schließlich patrouillierten im Erdgeschoss und in den Gängen regelmäßig Wachen. Das Geräusch, das er erzeugt hatte, war laut wie ein Flintenschuss gewesen. Tatsächlich flog plötzlich ein silbern aufblitzendes Metall knapp an seinem Kopf vorbei und ein kleines Wurfmesser steckte zitternd eine Handbreit neben ihm im Holz des Türrahmens. Der bewaffnete Prinz riss viel zu spät die Arme als unzureichende Deckung empor und bereitete sich auf einen Sprung zur Seite vor. War er so schnell bei seinem Abenteuer ertappt worden? Aber welcher Wächter wagte es, den Thronfolger mit einer tödlichen Waffe anzugreifen? »Einen Schritt weiter und mein nächstes Messer trifft dich mitten ins Herz«, zischte eine Frauenstimme. Der Prinz spähte vorsichtig zwischen seinen Fingern hindurch und riss die Augen und den Mund auf. Ein paar Stufen unter ihm, auf einer Treppe zwischen den Gängen, die von der Galerie zur Bühne hinunterführte, stand das schönste Mädchen, das er je gesehen hatte. Obwohl ihr edles Antlitz, aus dem unter funkelnden braunen Augen eine kleine kecke Nasenspitze hervorstach, ungeschminkt war und ihre üppigen schwarzen Haare verschwitzt auf ihrem Haupt klebten und wie ein Rahmen aus Nachtholz ihr bleiches Gesicht umgaben, schien die junge Frau ihm doch wie eine Daimona direkt aus dem 12. der Himmel der Tränen reichen. Sie trug enge, dunkle Lederkleidung, die wie auf ihren Körper gemalt wirkte, und hielt drohend ein weiteres Messer zum Wurf erhoben. Der Prinz zweifelte keinen Moment, dass das Mädchen in der Lage und willens war, ihre Drohung auszuführen und ihn mit dieser Waffe mitleidlos zu durchbohren. Also gehorchte er, nahm langsam und vorsichtig die Arme herunter und verharrte bewegungslos an seinem Platz im Türrahmen. »Wie kommst du in den Palast meines Vaters? Du bist doch keine Bedienstete!« staunte der junge Mann und das gefährliche Mädchen reckte trotzig ihr Kinn nach vorn. Das goldgesprenkelte Mahagoni ihrer Iris funkelte stolz. »Ich bin frei und niemandes Bedienstete«, rief sie laut aus und biss sich sofort auf die vollen Lippen. Hoffentlich hatte sie keiner der Wachen gehört. »Du bist also einer der Prinzen?«, fragte sie mit merklich leiserer Stimme. Sie senkte ihr Messer und trat einen Schritt zu dem noch immer regungslosen hinauf. Offensichtlich dachte sie, dass von einem verweichlichten Prinzen keine Gefahr ausging. Der junge Mann bemerkte eine plötzliche Verunsicherung in ihrem Blick und neugierte.
»Warte, kenne ich dich nicht? Was tust du mitten in der Nacht hier im Theatersaal?«
»Das könnte ich dich ebenfalls fragen. Du wirst doch nicht in den verbotenen Palast eingebrochen sein. Das hat vor dir noch nie jemand gewagt. Zumindest ist nie ein Entkommen, der sich mit dieser Tat brüsten konnte.« Auch der Prinz traute sich nun und kam der schönen Unbekannten langsam entgegen. Als Zeichen seiner Ergebung hielt er die leeren Handflächen nach vorne gedreht. Plötzlich blieb ihm die Luft weg und sein Knie wurde weich. Er stöhnte auf, denn er kannte das Mädchen. Wegen ihr war er heimlich in den Thronsaal seines Vaters geschlichen. Der Prinz warf einen fassungslosen Blick hinunter zur Bühne, auf der unbeweglich und starr ihre Zwillingsschwester stand. Ein kupferfarbener, im Schein der wenigen Lampen glitzernder Golem, der die Sensation des gestrigen Tages gewesen war und in dessen Aussehen und Fähigkeiten er sich unsterblich verliebt hatte. Er sah wieder zurück zu dem Mädchen aus Fleisch und Blut. Sie war es tatsächlich,
Ein wenig kleiner und schmaler zwar, aber ihre Züge und ihre Gestalt waren die gleichen wie die der künstlichen Frau, die ihn gestern stundenlang mit ihren Märchen erfreut und ihn mehrmals im Titania-Spiel besiegt hatte. Sein Mund klappte auf und er war sich bewusst, wie dämlich er in diesem Augenblick aussehen musste. »Was?« stammelte er, und über das Gesicht des Mädchens rutschte ein ironisches Lächeln. Dann wandte sie erschrocken den Kopf zur Seite. Die große Eingangstür zum Theater öffnete sich laut knarrend und zwei Treuwächter betraten vorsichtig den Raum. Offensichtlich kontrollierten sie dieses Gebäude. Der eine von ihnen trug über seiner grünen Uniform den breiten roten Gürtel eines Wekilbashi, der andere war ein einfacher Soldat. In der einen Hand hielten sie helle Blendenlaternen, in der anderen ihre gezückten und schussbereiten Pistolen. Mit zwei fliegenden Schritten war das Mädchen gedankenschnell bei dem Prinzen, umarmte ihn fest und riss ihn im Fallen mit sich. Die beiden stürzten zwischen den hintersten beiden Sitzreihen zu Boden. Dort, unter den Lehnen, konnten sie von der Bühne, die die Wachen eben betraten, nicht entdeckt werden. »Du Kleine«, begann der Prinz stöhnend, denn er hatte sich bei dem überraschenden Fall rückwärts den Rücken gestaucht. Die Hand des Mädchens presste sich sofort auf seinen Mund und die scharfe Klinge ihres Messers drückte warnend gegen seine Kehle. »Still«, zischte sie ihm ins Ohr, doch diese Warnung war nicht notwendig. Auch der Prinz hatte kein großes Interesse daran, von den Palastwachen erwischt zu werden, noch dazu in solch einer recht zweideutigen Situation. Er hatte genauso wenig im Thronsaal verloren wie die hübsche Einbrecherin, die dem Golem dort unten zum Verwechseln ähnlich sah. Zudem genoss er die Berührungen des biegsamen, weichen Körpers des Mädchens, das halb auf ihm lag. Er fror trotz der warmen, duftenden Nacht in seinem dünnen, nassen Gewand. Ihre Nähe war so intim, als wären die beiden nackt. Ich bin mir sicher, hätte das Mädchen in diesem Augenblick die Gedanken des Prinzen lesen können, hätte sie ihm ohne Zögern und Reue ihre Klinge in den Hals gerammt. Die beiden Wächter waren inzwischen unten auf der Bühne in der Nähe der regungslosen Menschmaschine stehen geblieben. Sie leuchteten aufmerksam und systematisch den Zuschauerraum ab. »Wekilbashi, hier ist nichts, du musst dich verhört haben«, sagte endlich der eine von ihnen, nachdem er mehrmals das Licht seiner Lampe über die Lehnen der Sitze, hinter denen sich die beiden Eindringlinge verbargen, gleiten ließ. Seine Worte drangen durch die Akustik des Raumes so deutlich zu den Versteckten empor, als würde der Treuwächter direkt über ihnen stehen. »Ich sagte dir doch, das waren nur die Ratten. Durch die Kanäle gelangen die Mistviecher überall hin. Ein Gitter kann die nicht aufhalten. Erst kürzlich habe ich in den Mannschaftslatrinen eine gesehen, die war so fett wie ein Ferkel. Von ihrem Fleisch hätte sich eine arme Familie unten in den Elendsvierteln eine ganze Woche ernähren können. Die Allerbarmerin möge mich strafen, wenn ich lüge.« »Ich weiß nicht, Tammet«, zögerte sein Vorgesetzter. »Ich habe mir doch nicht eingebildet, dass ich Schritte und jemanden reden hörte.« Der Soldat, der Tammet hieß, lachte, erleuchtet zu der unbeweglichen Gestalt, die in der Ecke der Bühne stand. »Wahrscheinlich ist dem Kupfermädchen da langweilig geworden, so hat sie ein wenig die Beine vertreten. Ich traue diesen Maschinen nicht, auch wenn sie ausgeschaltet wurden und schlafen. Die Allerbarmerin beschütze uns vor dem giftigen Techné der Alten. Man weiß nie, was hinter den Metallschädeln dieser verfluchten Inet-Scheitane vor sich geht. Vielleicht hört die da jedes unserer Worte«, sagte Tammet und trat neugierig näher an den Golem heran. Der Prinz spürte, dass der Oberkörper der hübschen Einbrecherin auf ihm bebte. Kicherte sie etwa in sich hinein? »Ach die«, winkte der Wekilbashi ab. »Bist du so abergläubisch, Soldat? Das ist doch nur ein weiterer Jahrmarktschwindel des alten Hammet, der von Verkauf dieser mechanischen Spielzeuge lebt. Das ist ein Spielzeug für den gelangweilten Kronprinzen und keine Menschmaschine, bewahre. Hast du im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst? Echte Goleme funktionieren seit Manis Sturz und der Schlacht in den Sümpfen von Agribelli nicht mehr, denn ihr Herr, der verfluchte Inet, wurde vernichtet. Vielleicht laufen noch ein paar auf den Ebenen des ewigen Krieges oder in den Höhlen tief unter dem Erdboden herum, aber die anderen sind seit Jahrtausenden verrostet und kaputt. Ehre sei der Barmherzigen! In dieser Kupferfrau innen drin sind doch nur ein paar Zahnräder und Drähte. Chamets Schöpfungen sind wie Uhrwerke. Ich habe schon in ein paar von ihnen geblickt. Wenn ihre Federn nicht gespannt wurden, machen sie überhaupt nichts. Ich würde trotzdem gern mal wie du in das Innenleben von solch einem Ding blicken. Ich war gestern am Morgen, als die Maschinenfrau in den Palast geliefert wurde, auf Rundgang und habe deshalb keines ihrer Kunstwerke gesehen. Wie nennt man eigentlich weibliche Goleme? Goleminnen? Gab es die schon früher? Wahrscheinlich haben sich die Vorgänger mit ihnen vergnügt. Der Mann lachte erneut, doch sein Vorgesetzter gebot ihm zu schweigen. Das ist uns alles streng verboten.
Der Golem gehört allein dem glorreichen Seidenschal und seiner Familie. Er ist ein Geschenk von Chamed an unseren Herrn. Die Tränenreiche möge ihn schützen und schenke ihm Gesundheit und 1000 Kinder. Vergiss nicht, Soldat. Wenn man dich nur verdächtigt, du hättest diese Maschine berührt, dann verlierst du schneller deinen Kopf, als du nach Erbarmen rufen kannst.
Schon, aber wir sind die Treuwacht.
Das hast du wohl vergessen, zischte der Wekilbaschi.
Damit zögerte, aber dann wandte er seine Lampe von der kupfernen Gestalt ab und schob seine Waffe in die Pistolentasche. Er nahm gehorsam Haltung an.
Dann sollten wir besser gehen und wie es Sitte ist, treu im Thronsaal Wache halten, sagte er.
Ich würde gerne noch vorher einen Blick auf die Galerie werfen, erwiderte der misstrauische Wekilbaschi und ging von der Bühne ein paar Stufen den Mittelgang empor. Er hielt seine Pistole noch immer im Anschlag.
»Ich bitte dich, Herr«, rief ihm Tamit hinterher, »die Stunduhr schlägt bald und dann kommt unsere Ablösung. Wenn Efret und Hirte uns nicht links und rechts des Thrones stehen sehen, lösen sie vielleicht einen falschen Alarm aus. Ich möchte dem Yushbashi nicht erklären müssen, dass wir wegen ein paar Ratten unseren Posten verlassen haben. Da oben ist nichts, das siehst du doch.«
Der Wekilbaschi blieb nachdenklich bei der vorletzten Stuhlreihe stehen. Der Prinz biss sich auf die Lippen. Hoffentlich bemerkte der Wächter nicht die offene Tür zum Balkon.
Aber dieser leuchtete nur noch einmal oberflächlich zu den Seiten, nickte dann zustimmend und stieg wieder zu seinem Partner hinunter.
»Du hast recht, lass uns gehen. Um diese Ratten müsste man sich endlich einmal kümmern. Nicht mehr lang und sie springen uns.«
Der Rest war nicht mehr zu hören, denn die beiden Treuwachwächter schlossen die schwere Eingangstür hinter sich und entfernten sich die breite Treppe hinunter zum Thronsaal. Eine ganze Weile wagten die beiden, in ihrem Versteck nicht sich zu bewegen, dann atmeten sie gleichzeitig erleichtert aus. Ihre Blicke trafen sich. Der Prinz hätte nur ein wenig seinen Kopf zu heben brauchen und ihre Lippen hätten sich berührt. Offensichtlich kannte das Mädchen seine Wünsche in seinen Augen lesen, denn sie sprang eilig und ertappt auf. Der Prinz wollte sich ebenfalls aufrichten, doch da traf ihn ihr Fuß. Sie presste ihn auf seinen Oberkörper und drückte den Hilflosen zurück in den engen Raum zwischen den Stühlen.
»Nun weiß ich, wer du bist«, sagte sie. »Du bist gestern den ganzen Tag um mich herumgeschlichen und konntest überhaupt nicht die Finger von mir lassen. Überall auf der Kupferhülle des Golems sind deine fettigen Abdrücke, du Wüstling. Du bist Selin, der älteste Sohn des Seidenschals.«
Ende des ersten Teils von Kapitel 3. Fortsetzung folgt. Dies war Teil 5 meines Podcasts Caro Cora. Gelesen von Nikolaus Klammer und die Musik stammt aus der Feder von Heinz Christian.